Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. 16 Briefe von Marcel Proust sollten heute unter den Hammer kommen. Die Erwartungen waren groß, aber am Abend hatten sich keine Käufer gefunden. Ein schlechtes Omen für die bislang unbekannten Texte von Proust, die in wenigen Stunden in Frankreich veröffentlicht werden? Warum Marmor aus dem 12. Jahrhundert aus Deutschland zurück nach Afghanistan findet und was Paul Gauguin sah und sehen wollte, Themen dieser Stunde.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Buchsensation in Frankreich. Diese Ankündigung schafft es auch in die deutschen Kulturredaktionen. Inzwischen weiß die interessierte Öffentlichkeit, ein unvollendeter Roman von François Sagan hat das Licht der Welt erblickt. Bereits im Sommer war aus Frankreich eine andere Buchsensation angekündigt worden. Eine Textsammlung von Marcel Proust. In wenigen Stunden nun erscheint sie in Frankreich. Jürgen Ritte, Literaturwissenschaftler an der Sorbonne Nouvelle. Im August war von einem jungen, unbekannten Autor die Rede, von dem im Herbst Aufsehenerregendes veröffentlicht werde. Folgerichtig also die Frage jetzt an Sie. Wie alt war Proust, als er niederschrieb, was unter dem Titel Les Mystérieux Correspondants erscheint?
Proust war wahrscheinlich 22, 23 Jahre alt, auf keinen Fall älter als 25 Jahre, denn einige dieser Texte waren vorgesehen für seine erste Publikation und die erschien 1896. Da war er 25 Jahre alt und die hieß Freuden und Tage, eine Sammlung von kleinen Novellen, Prosaskizzen, auch ein paar Gedichten, Zeichnungen von Freunden und Kompositionen seines Freundes Reinaldo Hahn. Einige der Texte, die wir jetzt finden, waren offenbar ursprünglich dafür vorgesehen, sodass wir davon ausgehen, er war auf keinen Fall älter als 25.
Sie sagen jetzt einige Texte, was steckt denn noch in dem Band?
Also es stecken 9 Novellen in diesem Band, eine davon ist wirklich zu Ende geschrieben, die 8 anderen sind doch eher fragmentarisch nur erhalten und dann gibt es noch eine ganze Menge Zettel, die gefunden worden sind im Nachlass von Bernard de Fallois, das ist der Ursprung der jetzigen Novellen und da sind einige ganz interessante kleine Notate noch, aber das ist sehr wenig. Eines ist interessant, es hat Proust offenbar schon in frühen Jahren sich um einen geeigneten Romananfang gekümmert, der ja erst sehr viel später in Angriff genommen werden würde und damals ging es auch schon darum, dass er lange Zeit früh schlafen gegangen ist.
Das heißt, in dieser Hinsicht verändern diese Texte in keiner Weise den Blick auf Proust und sein Schaffen?
Nein, nicht wirklich. Im Gegenteil, sie vertiefen den Blick, denn da schlägt doch da eine ganze Reihe von Themen an in diesen Novellen und Fragmenten, die jemandem, der Proust kennt, bekannt vorkommen. Also wir sehen irgendwie, wie alles so langsam sich bei ihm, also auch schon bei dem jungen Proust, formiert und worauf es hinausläuft. Wir erleben im Grunde genommen, wenn wir diese Novellen lesen, die Genese oder die Geburt, die langsame Geburt des Schriftstellers Proust, der dann Jahre später endlich zu seinem großen Roman ausholt. Aber die Themen, die dort vorkommen, schlägt er hier schon an. Das ist sehr interessant.
Inwiefern? Vielleicht gehen Sie mal ins Detail.
Also das wichtigste Thema, und das durch alle Novellen sich eigentlich zieht, ist das der Homosexualität. Das ist ja das entscheidende Thema oder eines der entscheidenden Themen in der Suche nach der verlorenen Zeit. Hier zieht es sich durch alle Novellen und auf eine sehr explizite Art und Weise, was bei Proust eigentlich doch eher unüblich war. Später wird es etwas üblicher und er tut es schon so, wie er es dann in der Suche nach der verlorenen Zeit tut. Er transponiert es. Also nicht der Erzähler selbst ist ein Homosexueller, sondern er beobachtet Homosexualität immer bei anderen. Und die eigene Homosexualität transponiert er in diese berühmte Liebesgeschichte mit Albertine. Und diese Art von Transpositionen in lesbische Liebesgeschichten beispielsweise, die finden wir jetzt hier auch schon. Und vielleicht war gerade dieses Thema auch der Grund dafür, dass er sich zuletzt doch nicht getraut hat, das aufzunehmen in diesem frühen Band Freuden und Tage, Les Plaisirs et les Jours.
Er hat ja offensichtlich auch später gar nichts davon erwähnt. Das heißt, die Literaturwissenschaft hatte nicht den Hauch einer Ahnung?
Ja, das ist das, was uns bis zuletzt alle ratlos und ich will nicht sagen verzweifelt, aber doch einigermaßen ratlos gelassen hat. Proust hat so viele Briefe geschrieben, es gibt so viele Lebenszeugnisse von anderen
eben, über
Proust
eben.
Und nirgendwo taucht ein Hinweis darauf auf. Ja, die Erklärung ist wirklich die, dass er da noch in seiner Kammer gesessen hat, gearbeitet hat, vor sich hingeschrieben hat und am Ende nur das behalten hat, was er in diesen Band reinnehmen wollte. Das andere sind offenbar doch sehr private Übungen gewesen, aber er hat diese Zettel alle behalten, sonst hätten wir sie heute nicht.
Sie haben ja den Namen Fallois schon fallen lassen. Das ist auch der Name des kleinen Verlags, in dem dieser Text erscheint. Ist das jetzt ein Coup?
Ja, denen ist ein Coup gelungen. Und es ist irgendwie so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit. Denn de Fallois, Bernard de Fallois, der Gründer dieses Hauses, der ist Anfang letzten Jahres gestorben. Und Bernard de Fallois war in den 50er Jahren einer derjenigen, die sich schon um Proust gekümmert haben. Damals, in den 50er Jahren, war Proust noch keine Größe in der universitären Welt. Er hat es getan, wollte eine Doktorarbeit schreiben und hatte Kontakt mit Prousts Nichte, Susimond Proust, die ihm Einblick gewährt hat in all die Papiere, die sie geerbt hatte von ihrem berühmten Onkel. Und aus diesen Papieren hat Bernard de Fallois zwei wichtige Bücher herausgeborgen und er hat sie zum ersten Mal publiziert in den 50er Jahren, also lange nach Prousts Tod. Prousts ersten Roman, Jean Santeuil, auch ein Fragment geblieben. Und Prousts große theoretische Abhandlung, die Contre Sainte-Beuve heißt, wo Proust sich vehement dagegen wehrt, Autor und Erzähler in eins zu setzen. Also bei Proust selber geht es ja so zu, dass der Held der Suche nach der verlorenen Zeit Marcel heißt, aber Proust sich dagegen verwahrt, ihn mit ihm, Marcel Proust, zu verwechseln. Also diese beiden wichtigen und großen Texte hat de Fallois aus dem Nachlass geborgen, hat er aus Papieren geborgen, die er selber bei Autographenhändlern gefunden hat. Und in diesem Zuge hat er offenbar auch diese frühen Texte gefunden, sie dann aber nicht mehr benutzt, nachdem er diese beiden großen Werke vorgelegt hatte. Und das ist dann einfach liegen geblieben bei ihm zu Hause in seinem privaten Archiv.
Sind diese neuen Texte jetzt gut fürs Renommee eines sehr kleinen Verlages oder kann man mit dem Proust-Neuling auch gut Geld verdienen? Eine deutsche Übersetzung, ich habe zumindest nichts gefunden, ist noch nicht angekündigt.
Ja, eine deutsche Übersetzung ist noch nicht angekündigt, weil der Verlag jetzt erst mit den Büchern rausgerückt hat. Also wir, die Rezensenten, aber auch die Verleger, das weiß ich jetzt von einem der deutschen Verleger, haben das Buch gerade erst seit 2 Tagen. Manche haben es erst seit heute Morgen und es erscheint ja übermorgen offiziell. Also das liegt daran, dass der Verlag sich da noch nicht sehr bewegt hat. Aber es ist eigentlich eine schöne Hommage an Bernard de Fallois, an den großen Anfang letzten Jahres verstorbenen Verleger, einen der kapitalen Proust-Kenner, so hat ihn Prousts Urgroßnichte Nathalie Mauriac noch vor wenigen Jahren genannt. Insofern ist es für den Verlag ja ein schönes Teil. Ob das jetzt der große Renner wird, ist eine andere Frage. Denn wie gesagt, leider ist vieles nur Fragment von dem, was wir da bekommen. Und Fragmente verkaufen sich leider nicht ganz so gut wie rund geführte und rund zu Ende geführte Geschichten.
Sagt der Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte über Les Mystérieux Correspondants. In wenigen Stunden erscheint die Textsammlung von Marcel Proust in Frankreich. Danke nach Paris, Herr Ritte.
Vielen Dank, bitte sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Sie hören die Kultur vom Tage. Meisterwerke europäischer Kunst, das steht auf der Fahne der National Gallery in London, was derzeit ja besonders absichtsvoll verstanden werden kann. Direkt ins Gesicht von Paul Gauguin will das Museum in einer neuen Ausstellung schauen. Friedbert Meurer über die Schwierigkeit, den französischen Maler zu fassen.
Eine junge Frau aus Tahiti trägt ein blau-weiß gestreiftes Kleid. Sie hat sich weiße und rote exotische Blumen in ihr Haar gesteckt. Sie heißt Teamana, also genau wie Paul Gauguins junge Frau. Es ist eines der berühmtesten Porträtgemälde des französischen Künstlers, der Zuflucht auf Tahiti fernab der Heimat gesucht hatte. Aber dem Gemälde liegen 2 Irrtümer zugrunde. Einer ist, dass die Porträtierte wohl gar nicht Gauguins Frau ist. Der Maler behauptet das zwar in seiner Autobiografie Noah Noah, aber die deutsche Co-Kuratorin Cornelia Homburg kommt zu einem anderen Schluss.
Wir wissen inzwischen, dass er sowohl in Briefen an Menschen, die er beeinflussen wollte oder denen er etwas Besonderes erzählen wollte. Und sicherlich in seinen Schriften, vor allen Dingen Noah Noah, dass das größtenteils nicht auf der Wahrheit besteht. Die Frauen sind Modelle, die er wahrscheinlich, vielleicht nicht alle, in Tahiti getroffen hat, aber wir wissen nicht, wer sie sind.
Irrtum Nummer zwei ist, dass dieses Porträt, wie viele andere Gauguins auch, nur bedingt ein Porträt ist. Porträts setzen voraus, dass der Künstler eine Person darstellen will. Für Gauguin ging es aber letztlich um etwas anderes. Er wollte die Reinheit der polynesischen Kultur zeigen. Das blau-weiße Kleid wurde der jungen Frau von französischen Missionaren übergezogen. Hinter der Frau sind einheimische Götter, Masken und Schriftzeichen zu sehen, also die Mythenwelt Ozeaniens. Das Porträt als solches ist zweitrangig.
Frankreich war natürlich die koloniale Herrschaft von Tahiti. Aber der Hintergrund ist teilweise erfunden, aber vor allen Dingen referiert er an Mythen von Tahiti, von Polynesien. Und damit will Gauguin ganz deutlich diese Figur in einen größeren, zeitloseren Kontext bringen.
Aber natürlich ging es Paul Gauguin doch um die Frauen. Er beutete sie als weißer Mann sexuell aus. Seine Frauen waren erst 13 oder 14 Jahre alt. Und hier beginnt der problematische Aspekt der Ausstellung. Die National Gallery zeigt lediglich 4 Porträts polynesischer Frauen und stattdessen zum Beispiel Plastiken, die Gauguin selbst ausdrucksstark als Leidensfigur zeigen. Ist diese verkürzte Auswahl ein Akt der Selbstzensur gegenüber der MeToo-Bewegung? Pflichtbewusst heißt es in einem erklärenden Text, dass Gauguin seine, Zitat, privilegierte Stellung als weißer Kolonialeuropäer ausnutzte, um seine sexuellen Fantasien auszuleben. Kuratorin Cornelia Homburg pocht darauf, die Schau wolle die Widersprüchlichkeit Gauguins zeigen.
Einerseits geht er nach Tahiti, weil das eine französische Kolonie ist. Das heißt, er hat Privilegien als Franzose. Andererseits ist er schon tief an der Kultur interessiert, die er neu erfährt und in der er natürlich seine Kunst entwickeln will.
Einige berühmte Gemälde mit jungen Polynesierinnen mit entblößten Brüsten fehlen in London. Es bleibt der Verdacht, dass das Museum dem modernen europäischen Betrachter nicht zu viel nackte Mädchenhaut aus Tahiti zum Betrachten vorlegen wollte. In gewisser Weise agiert es damit wie die französischen Missionare, die auch die Brüste der exotischen Frauen verhüllten, zum Beispiel mit dem eingangs erwähnten blau-weißen Kleid. Aber dieser Konflikt zwischen Voyeurismus und Akzeptanz für eine fernabliegende Kultur hätte noch stärker gerade das Thema der Ausstellung sein können. In den späten Jahren, als er sozial isoliert, mittellos und krank war, zog es Gauguin immer mehr zum Thema Religion hin. Ein Gemälde porträtiert 3 Personen, ein polynesisches nacktes Mädchen, eine weitere barbusige junge Frau und links Gauguins verstorbenen Malerfreund Meyer de Haan. Er ist der Europäer mit teuflischen Krallen, wirkt aber in der knienden Pose fast schuldbewusst.
Was Sie hier sehen, ist eigentlich eine Darstellung, in der Meyer de Haan die judeo-christliche Tradition, die westliche Tradition darstellt. Die Figur in der Mitte von einem Tempel aus Borobudur in Java, von dem er Fotografien bei sich hatte in Polynesien. Und dann eine Frau aus Polynesien, die vielleicht auf einem echten Modell basiert, aber die hier die maurische Religion Tradition darstellt.
Das Bild trägt den Titel Barbarische Geschichten. Aber wer ist hier der Barbar? Der Europäer, der die polynesische Kultur unterdrückt? Für Gauguin war barbarisch aber kein negatives Wort. Es beschreibt für ihn das Ursprüngliche und Wilde, das ihn an Polynesien so faszinierte. Beutete er so Tahiti als Künstler ein zweites Mal aus oder gab er der Kultur ihre Würde zurück? Das ist die spannende Frage, die die Schau letzten Endes doch sehr sehenswert macht.
Findet Friedbert Meurer Gauguins Porträts von Mittwoch bis zum 26. Januar in der National Gallery in London.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Raubkunst. In vielen Fällen ist mit diesem Begriff von der Kunst die Rede, die die Nationalsozialisten an sich rissen oder aber die deutschen Kolonialherren. Geraubte Kunst in Deutschland bedeutet aber auch, dass gewerbsmäßige Diebe ihre Beute in den internationalen Kunstmarkt eingespeist und Museen sie unwissentlich in ihre Sammlung aufnahmen. So ein Fall macht das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg morgen rückgängig. Dann kehrt ein Wandpaneel aus dem 12. Jahrhundert in seine Heimat Afghanistan zurück. Am Telefon ist Silke Reuter, seit 2010 Provenienzforscherin im MKG. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das Objekt stammt aus einem Königspalast in Gassenied. 2013 wurde es vom Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg gekauft. Unter welchen Umständen?
Es ist damals in Paris auf einer Auktion ersteigert worden und das ist vielleicht auch so ein Teil dieser etwas komplizierten Geschichte, weil Auktionen eben nicht wirklich Zeit lassen für Vorabrecherchen.
Das heißt, es gab keine weiteren Informationen über das Objekt der Begierde?
Wir haben natürlich vom Auktionator Informationen bekommen, die sich dann aber im Nachhinein als nicht richtig herausgestellt haben.
Und woran haben Sie gemerkt, dass diese Angaben falsch waren? An welcher Stelle kamen Sie ins Grübeln, ob da alles mit rechten Dingen zugegangen ist?
Also wir sind von einem Kollegen aus der Islamwissenschaft der Universität Hamburg, Professor Dr. Stefan Heidemann, darauf aufmerksam gemacht worden, dass es sich bei diesem Panel unter Umständen um Raubkunst handeln könnte. Herr Heidemann hatte sich mit diesen Paneelen beschäftigt und hat dann den Kontakt eben auch zu einer Kollegin hergestellt, die darüber promoviert hat. Und so sind wir erstmal hellhörig geworden und haben dann mit eigenen Recherchen begonnen.
Welchen Stellenwert hat denn dieses Marmorpanel für Afghanistan? Also, dass auch in Deutschland bereits Wissenschaftler darüber promoviert haben?
Also es gibt in Afghanistan eine ganze Vielzahl von sehr hochwertigen Marmorpaneelen, die in den verschiedenen Palästen zu Innenraumdekorationen verwendet worden sind. Es gab Ausgrabungen in den 1930er Jahren, Kooperationsgrabungen zwischen Afghanistan und Frankreich und in den 1950er Jahren zwischen Afghanistan und Italien. Und in dieser letzten Grabung ist dieses Panel, was sich heute im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg befindet, damals eben auch ein Grabungsfund gewesen. Und es sind natürlich hochkarätige Kunstwerke gewesen, die damals aus den historischen Palästen erstmal gesichert worden sind, die dann in die afghanischen Museen, ins Nationalmuseum in Kabul oder nach Ghazni, in das Museum of Islamic Art, dann gebracht worden sind, die dort zu sehen gewesen sind. Und von diesen Stücken sind eben sehr, sehr viele vermutlich Ende der 1970er Jahre abhanden gekommen, sprich geraubt worden.
Kennt man die Umstände? Kann man das nachvollziehen? Sie haben ja jetzt auch sehr eng mit dem Museum in Ghazni zusammengearbeitet.
Man kann es heute nicht mehr genau rekonstruieren. Was wir haben, ist eine Bestandsaufnahme, die von den Archäologen gemacht worden ist Anfang der 1980er Jahre, wo damals die Kollegen eben geguckt haben, was ist eigentlich jetzt in Afghanistan noch vorhanden. Und da ist sehr viel schon verloren gegangen. Die Kunstwerke aus den Museen sind mit der sich zuspitzenden politischen Krise in den 1970er Jahren, sprich 1978, 79, dann auch aus den Museen aus Sicherheitsgründen ausgelagert worden. Das ist auch der letzte Zeitpunkt, an dem unser Panel nochmal im Museum dokumentiert ist. Also die letzte Standortverzeichnung ist von 1978. Und vermutlich auf dem Weg in die sicheren Kunstlager oder in den Kunstlagern ist dann im erheblichen Maße etwas gestohlen worden und in den internationalen Kunsthandel gebracht worden. Wer dafür verantwortlich war und unter welchen Umständen das möglich gewesen ist, darauf haben weder wir noch der Kollege in Kabul eine Antwort.
Wachsamkeit auf dem Kunstmarkt ist ja immer geboten. Auch in diesem Fall hat die Recherche aber Zeit und Geld gekostet. Das Museum finanziell und personell gut genug ausgestattet, um weiter auch so sorgfältig Neuankäufe prüfen zu lassen? Denn bislang kann man ja sagen, NS-Raubkunst und auch Kunst aus den ehemaligen deutschen Kolonien als Raubkunst haben ja Priorität in der Provenienzforschung.
Ja, das ist etwas, was sich auch neu entwickelt hat, dass der Fokus eben sehr viel weiter als nur auf die NS-verfolgungsbedingte Entziehung als Möglichkeit einer Verbringung sich richtet. Das bedeutet natürlich auch, dass das Aufgabenfeld sehr viel größer wird, aber das ist schon etwas, was zumindest mit einer festangestellten Provenienzforscherin, wie es das MKG mit mir hat, dann eben schon zu leisten ist.
Die Provenienzforschung bei Ihnen im MKG wurde für dieses Marmorpanel 2013 abgeschlossen. Warum kann es erst jetzt, 5 Jahre später, zurückgegeben werden?
Das ist nicht so ganz richtig, dass es 2013 abgeschlossen wurde. 2013 ist das Erwerbungsjahr. 2014 haben wir einen ersten Forschungsbericht an den Kulturschutz übersandt und damit dann erstmal eine offizielle Meldung gemacht. Dann geht es eben auch wirklich so seinen behördlichen Weg über das Auswärtige Amt. Und das sind Wege, die vor allem, wenn es sich um ein aktuelles politisches Krisengebiet handelt, die schon etwas schwieriger zu beschreiten sind als in anderen Fällen, wo wir zum Beispiel auch durch die Handreichung im Falle von NS-verfolgungsbedingten Entziehungen eigentlich sehr klare Anleitungen haben, wie man sich zu verhalten hat. Das ist etwas, was dann auch in der Verantwortung der Politik liegt und da kommt es manchmal einfach zu Verzögerungen. Man kann aber auch sagen, dass es vielleicht in diesem Fall auch gar nicht so ganz unglücklich gelaufen ist. Wir haben nochmal weiter recherchiert und haben dann zum Beispiel auch festgestellt, dass die ganzen Grabungsunterlagen, die uns 1913, 14 bei der Anfangsrecherche nicht vorgelegen haben, dass die heute online abrufbar sind, dass wir viel gründlichere und aussagekräftigere Beweismittel haben, die dann auch nochmal diesen Raubkunstverdacht ganz klar belegen und ja auch eine ganz andere Beweiskraft haben. Und insofern ist das in diesem Fall durchaus gut gewesen, dass dann noch etwas Zeit ins Land gegangen ist, weil sonst hätten wir mit Argumenten arbeiten müssen und uns hätten eben auch entsprechende Belege an einigen Stellen gefehlt.
Sagt die Provenienzforscherin Silke Reuter vom Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg über ihre Arbeit an einem Marmorpanel, das morgen seine Heimreise nach Afghanistan antritt. Frau Reuter, vielen Dank und schönen Abend.
Ja, ich danke Ihnen auch. Wiederhören.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Forscher haben in Nordisrael die Überreste einer altertümlichen Metropole freigelegt. Die Stätte nahe dem heutigen Harisch im Bezirk Haifa sei rund 5000 Jahre alt und die größte und zentralste, die jemals im Gebiet des Nahoststaates entdeckt worden sei, erklärte die israelische Altertumsbehörde. Eine Art New York der Frühbronzezeit in dieser Region. Kosmopolitisch und planvoll angelegt sei die Stadt gewesen, die rund 6000 Einwohner gehabt haben soll. Die Arbeiten an der Ausgrabungsstätte legten eine befestigte Stadtmauer, Wohngebiete, öffentliche Plätze sowie Straßen und Gassen frei. Die 1921 gegründete internationale Schriftstellervereinigung PEN kämpfte auch auf ihrer 85. Tagung für das freie Wort. In Manila ging es vor allem um literarische Freiheit und indigene Sprachen. Auf den Philippinen werden etwa 170 verschiedene Sprachen und Dialekte gesprochen. Die Rechte dieser indigenen Muttersprachen der Völker der Philippinen gerieten durch die Hauptsprache Englisch, die sich dort immer mehr durchsetze, stark unter Druck, sagte Regula Fenske, Präsidentin des Deutschen PEN-Zentrums.
Zum Teil geht es ja um die, wie ich gerade schon sagte, ganz konkrete Bedrohung der Muttersprachen. Ja, im übertragenen Sinne, es ist natürlich schon ein Thema, wenn sich Hate Speech immer weiter durchsetzt, Fake News. Also das Wichtigste, was uns da im übergeordneten Sinne sozusagen am Herzen liegt, ist die Sprache der Wahrheit. Und angesichts dieser Bedrohungen eben durch hasserfüllte Rede und durch Propaganda, die dann Lügen verbreitet, um irgendwelche Dinge durchzusetzen, geht es immer wieder um die Ausrichtung, sich an der Wahrheit zu orientieren, im Journalismus, aber auch in der Politik und wo immer man gerade arbeitet.
Anstatt selbst Interviews zu führen, hat ein freier Mitarbeiter des Deutschlandradios O-Töne von anderen Medien als eigene ausgegeben. Man habe die Zusammenarbeit mit dem Journalisten inzwischen einvernehmlich beendet, sagte Deutschlandfunk-Chefredakteurin Birgit Wenzin. Der freie Mitarbeiter hatte mehr als 2 Jahrzehnte lang Radiobeiträge aus dem europäischen Ausland für Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur geliefert. Der Sender wirft ihm vor, bei einigen Beiträgen unsauber gearbeitet zu haben. Aufgedeckt habe die Mängel ein Kollege im Sender. Wenzin kündigte an, das 2014 beschlossene journalistische Selbstverständnis des Hauses noch einmal zu überarbeiten.
Wir sind jetzt dabei, unsere Instrumente nochmal nachzuschärfen. Ein Rechercheprotokoll beispielsweise, das jederzeit dokumentiert, was wahrhaftig ist. Wir überlegen auch, ob wir Ombudsmenschen in den Funkhäusern haben, die für uns auch im Zweifelsfällen mal zur Verfügung stehen und selber Stichproben machen. Da warten wir auch im Moment noch auf viele Vorschläge aus unserer Kollegenschaft heraus. Denn das ist ja das, was uns gemeinsam kennzeichnet. Wir wollen die Qualität hochhalten.
Joachim Meyerhoff bekommt den Ehrenpreis des Bayerischen Buchpreises 2019. Sein Romanzyklus »Alle Toten fliegen hoch« sei einfühlsam und selbstironisch geschrieben und nehme den Leser mit auf eine packende Reise. Der Bayerische Buchpreis wird am 7. November in München verliehen. Zu den bisherigen Ehrenpreisträgern gehören Tommy Ungerer und Cornelia Funke.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der 100. Geburtstag der Schule, die aus Kunstgewerbe Design machte, geht langsam zu Ende. In Jordanien entdecken junge Kunsthandwerker die Tradition wieder, um in der globalen Gegenwart ein eigenes Zeichen zu setzen. Während der Designwoche in der Hauptstadt Amman hat Cornelia Wegehoff mit Förderern und Teilnehmern gesprochen und ihnen zugehört.
Wochenlang hat Designer Jakob Surer an den Entwürfen gefeilt. Jetzt geht seine Idee in Serie.
Hier wird gerade ein Tisch aus meiner neuen Kollektion hergestellt. Nach dem Zuschnitt werden die einzelnen Elemente zusammengesetzt, geklebt und verzapft.
Jakob Surer steht in seiner eigenen Schreinerei. Jordanisches Design soll jordanische Arbeitsplätze schaffen, so seine Devise. Und auch seine aktuelle Kollektion zeigt, dass er sich mit seiner Heimat verbunden fühlt. Die anthrazitfarbenen Hochglanztische zum Beispiel sind in sachlich wirkenden, klaren Linien zugeschnitten. Aber die Tischplatten sind verziert mit uralten orientalischen Mustern.
Diese Einrichtungsstücke erinnern an die Epoche der Sassaniden, ein persisches Großreich des Altertums, aus der Zeit etwa zwischen 250 bis 600 nach Christus. Ich habe dekorative Elemente verwendet, mit denen sie damals ihre Teppiche gewebt haben. Dieses Design soll eine Brücke zu unserem kulturellen Erbe schlagen, zu den Menschen, die in den Wüsten und kleinen Dörfern im Nahen Osten leben.
Teile seiner Kollektion präsentiert Jakob Surer jetzt auch auf der Amman Design Week in einer Pop-up-Ausstellung des Goethe-Instituts. Das Deutsche Kulturinstitut will nämlich zusammen mit der Amman Design Week die noch junge jordanische Kreativwirtschaft unterstützen mit Takuin.
Takuin heißt kreieren, erschaffen, entwickeln,
erklärt Laura Harz, die Direktorin des Goethe-Instituts in Amman. Sie besucht gerade den Coworking Space, einen Arbeitsplatz, der im Frühjahr in der Altstadt von Amman eröffnet wurde. Hier werden Designer gezielt gefördert.
Zum einen durch ein intensives Lernprogramm mit 8 verschiedenen Modulen bisher, aber eben auch diesem kreativen Space, in dem wir jetzt heute hier uns befinden. Ein Ort, der jetzt so ein Netzwerkort werden soll für die verschiedenen Interessen und Bedarfe eigentlich der Designindustrie.
Im Konferenzraum hängen die Wände voller Skizzen und Notizen. 15 Designerinnen und Designer nehmen hier gerade an einem Qualifizierungsprogramm teil. Sie sollen nicht nur bei ihrer künstlerischen Arbeit gefördert werden, sondern zum Beispiel auch einen Businessplan erstellen, um wirtschaftlich erfolgreich zu werden. 4 Jordanierinnen und Jordanier haben sogar ein Residenzstipendium bekommen, darunter auch der Möbeldesigner Jakob Sorer. Mit 48 ist er zwar der Älteste in der Runde, aber der Austausch mit den jungen Kolleginnen und Kollegen bringe auch seine Arbeit voran, erklärt er.
Ein Teil von Takwin zu sein, gibt mir eine neue Perspektive für meine Arbeit. Vor allem dadurch, dass wir ein Netzwerk aufbauen.
Zu diesem Netzwerk gehört in Jordanien sogar die Landesmutter persönlich. Königin Rania ist Schirmherrin der Amman Design Week und engagiert sich das ganze Jahr über. Vor 2 Wochen war sie Gast bei Takwin. Dabei stellte auch Sinhejesi der Königin seine Entwürfe vor. Der 22-Jährige ist Modedesigner, hat bereits in London studiert, ist aber nach Amman zurückgekommen. Er will zwar international sein, aber ebenfalls seine kulturelle Identität einbringen.
Ich denke, wir sollten stolz auf unser Erbe sein, aber wir sollten es nehmen und damit spielen. Ich habe mich zum Beispiel mit der Beduinenkleidung beschäftigt. Die haben solche weiten Jacken. Manchmal denke ich, die Beduinen würden am liebsten dieser modernen Welt entfliehen. Bei meinen letzten Entwürfen habe ich deshalb Raumanzüge und Beduinenkleidung kombiniert.
Bodenständiger im wahrsten Sinne des Wortes sind da die Schuhe, die Farah Ajlouni, ebenfalls Stipendiatin des deutsch-jordanischen Takwin-Projektes, auf den Markt gebracht hat. Dabei ist sie Journalistin, nicht Designerin.
Durch meine Arbeit als Journalistin bin ich oft in den Flüchtlingslagern hier in Jordanien, um über die Lage zu berichten. Dabei habe ich festgestellt, dass viele dieser Menschen, die dort leben müssen, große Begabungen haben, aber nicht wissen, wie sie diese nutzen können, um damit Geld zu verdienen. Ich wollte dabei helfen, eine Plattform zu schaffen, über die sie ihre Schuhe verkaufen können.
Schon die erste Kollektion war ein Erfolg. Farbenfrohe, leichte Slipper mit traditionellen Stickereien der syrischen Flüchtlingsfrauen.
Wir hatten mehr Nachfrage als Ware. Wir haben gerade die neue Kollektion herausgebracht. Die Qualität wird immer anspruchsvoller. Die Erfahrungen, die ich bei Takwin mache, helfen uns jetzt dabei, mit größeren Mengen umzugehen und wir lernen, wie wir noch bessere Netzwerke schaffen können.
Noch bis zum 12. Oktober zum Beispiel, zusammen mit dem Goethe-Institut bei der Amman Design Week.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Am Mittwoch in einer Woche ist es soweit. Dann beginnt die Frankfurter Buchmesse. Ehrengast ist ja Norwegen und deshalb ist Andrea Gerg in den Norden geflogen, um sich beim Wandern erklären zu lassen, was ein lustiger Norweger mit seinem Buch Frei Luft Hölle aufgedeckt hat.
Yeah, it's good to see everyone here, and we are very happy that you had the possibility to do a short hike with us today.
I'm always ready for a hike, yeah, as long as it's short.
Yes.
Er sei immer bereit für eine Wanderung, solange sie kurz sei, witzelt Are Kalbö, der uns ein kleines Stück auf dem St. Olavs Pilgerpfad begleitet, der in voller Länge von Oslo bis nach Trondheim führt.
It's gonna rain.
It's gonna rain. But as you know, in Norway there is no bad weather, only bad clothing.
Auf Ares Einwand, dass es regnen wird, erwidert Matthias Jansson, unser Guide, in Norwegen gebe es bekanntlich kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Genau diese Art von Sprüchen haben den überzeugten Großstädter Are Kalbö dazu gebracht, sich mit Outdoor-Equipment einzudecken und auf Bergwegen und in Hütten herauszufinden, warum sich so viele seiner Freunde aus den Pubs an die frische Luft verabschiedet und dabei ihren Humor verloren hatten.
Leute, die häufig wandern gehen, sagen in der Natur auf einmal Sachen, die sie in der Stadt niemals ohne Ironie über die Lippen brächten. Sie loben die Stille in den Wäldern und in den Bergen ohne die geringste Spur von Ironie. Also irgendwas muss da doch passieren, sobald man draußen ist. Man wird naturreligiös oder so. Jedenfalls haben leider viele meiner Freunde komplett ihren Humor verloren und ich versuche, sie zu retten.
Mit seiner Lebensgefährtin, die zur Doku-Beauftragten ernannt wird, macht sich der Comedian Are Kalvø auf, um die beliebtesten Wander-Hotspots Norwegens zu erklimmen. Unterwegs und vor allem beim anschließenden Hüttenabend in Wandersocken und Funktionsunterwäsche fällt Are auf, dass Bergwanderer so gut wie nie die Wahrheit sagen. Entfernungen, Steigungen und Erschöpfungen werden grundsätzlich heruntergespielt und zu echten Highlights stilisiert. Hat Are herausgefunden, weshalb die Naturfreunde so gern lügen?
Vermutlich, um sich selbst davon zu überzeugen, dass es eine gute Erfahrung ist, auch wenn einem kalt ist, man nass wird und es langweilig ist. Ich glaube, wenn man wirklich darüber nachdenken würde, käme es einem sinnlos vor. Also vermeidet man genau das und betet sich vor, es ist schön, es ist eine gute Erfahrung.
Sich in der Natur aufzuhalten hat in Norwegen, wo fast jeder eine Hütte fürs Wochenende besitzt, große Bedeutung. Das sogenannte Friluftsliv, etwa Freiluftsleben, kann sogar an der Universität studiert werden und ist Teil der norwegischen Identität, wie unser schwedischer Guide Mathias Jansson erzählt.
In Schweden gibt es diese Friluftsliv-Tradition auch, aber sie ist nicht so verbreitet wie in Norwegen. Ich finde Ares Buch deshalb so interessant, weil es sozioanthropologische Einblicke in die norwegische Kultur und Seele gibt.
Eine Reise in die norwegische Natur ist eine Reise in ein Norwegen, das nicht mehr existiert, wenn es denn je existiert hat. Ein Norwegen, in dem Männer Männerdingen tun und alle gleich sind und alle Hey zueinander sagen und anständiges Essen zu sich nehmen. Alle sind stark und kernig und keiner hat Probleme damit, in der Natur zurechtzukommen.
Ich glaube, hinter dem Ganzen steckt so eine Art Midlife-Crisis, die vom Alter unabhängig ist. Das ganze Land steckt mehr oder weniger in dieser Midlife-Crisis. Und deshalb rennen wir dauernd in die Natur, auch wenn das eigentlich nicht mehr nötig ist, weil ja heute kaum noch jemand draußen arbeitet.
Are Kalvøs Selbstversuch als Naturbursche ist eine amüsante Lektüre, die besonders, wenn man selbst gern in die Berge geht, oft ziemlich entlarvend ist. Denn als urbaner Flaneur macht sich Kalvø bei seinem Streifzug durch die vermeintliche Wildnis nicht nur einfach lustig über die seltsamen Gewohnheiten passionierter Naturfreunde. Er stellt vielmehr gute Fragen wie die, warum wir eigentlich unsere Mitmenschen meiden müssen, um uns gut fühlen zu können.
Ich persönlich laufe gerne da herum, wo viele Leute sind. Schon allein deshalb, weil Menschen so lustige und seltsame Dinge tun.
In ständiger Einsamkeit und Selbstreflexion würde ihm, dem Comedian, ja auch das Material für seine Arbeit ausgehen. Also kehrt Are Kalvø am liebsten dahin zurück, wo er die Natur am schönsten erlebt.
Das ist Natur, wie ich sie mag. Wenn man sie durch eine Fensterscheibe, also mit etwas Distanz betrachten kann. Und von einem Platz aus, wo einem gutes Essen und Getränke serviert werden. Das gefällt mir.
Are Kalvø über Freilufthölle, meinen Selbstversuch, den Outdoor-Wahnsinn lieben zu lernen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Es läuft so vieles schief in der Welt und die Feuilletons versuchen es wieder gerade zu rücken oder zumindest einzuordnen. Nennt es nicht Beziehungsdrama, fordert beispielsweise Carolina Schwarz in der Taz und meint damit die Morde in Kitzbühel und Göttingen, bei denen jeweils ein von einer Frau verlassener Mann ein Blutbad anrichtete. Kurz darauf war von Beziehungstat Spiegel Online T-Online, Familiendrama Berliner Morgenpost, Eifersuchtsdrama Bayerischer Rundfunk oder Mord aus Eifersucht, Saarbrücker Zeitung, in der Berichterstattung zu den Morden zu lesen, empört sich die Taz-Autorin und betont, nur wenige schreiben, worum es sich wirklich handelt, Femizide, also Morde an Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Womit sie recht hat. Eine Überschrift in der Tageszeitung Die Welt dagegen lautet, Sexismus ist immer. Und meint damit die irgendwie dusselige, aber auch nie richtig verschwinden wollende Serie Friends, die in den 90er Jahren begann und in einer New Yorker WG ohne wirkliche Probleme spielte. Chidem Toprak fühlt sich ein Vierteljahrhundert später zu einer Verteidigung aufgerufen, denn über die Witze der beliebten TV-Sitcom aus den 90er Jahren könnten Millennials heute nicht lachen. Die Sprüche, die die Zuschauer zum Lachen brachten, so die Autorin, sind aus heutiger Sicht sexistisch und homophob. Nun könnte man meinen, ja vielleicht sogar hoffen, dass die Millennials zwischen Erderwärmung und Studienregelzeit andere Probleme haben, aber Toprak geht trotzdem ins Detail. Ein Vorwurf lautet, dass die Serie sexistisch sei, unter anderem weil Joey stets Frauen mit »How you doing?« anmachte. Aber genau damit wurde der Sexismus ja aufs Korn genommen und Joeys Freunde wie auch die Zuschauer bemerkten, wie idiotisch und machohaft dieser Spruch war. Eine milde Form des Sexismus herrscht stets in Mann-Frau-Beziehungen, stellt die Weltautorin fest, und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. In der Süddeutschen Zeitung ist zu lesen, dass etwas bei Frank Schätzing grundlegend schiefgelaufen ist, wenn auch nicht in seinem Kerngeschäft, dem Bücherschreiben. Da traut sich einer was, meint Gerhard Matzig, und weiter baut sich, wie er einem Mal in Köln in einem Gespräch erzählt hat, in dem es eher um das Musikmachen-Wollen als um das Bestseller-Schreiben-Sollen gegangen ist, als gefühlt 14-Jähriger mit dem Geld und dem Urvertrauen aus seinen Erfolgen als deutscher Dan Brown ein eigenes Tonstudio. Singt und gitarrisiert, übernimmt Bass, Tasten und Kalimba, textet, arrangiert und produziert. Entstanden ist so Schätzings Album Taxi Galaxy, und wohl selten durfte man einen Kritiker so hin- und hergerissen erleben zwischen persönlicher Zu- und ästhetischer Abneigung wie Matzig, wenn er schreibt: Das Album ist entsetzlich, aber auch eine gewaltige galaktische Liebeserklärung an all das, was man sich mal alles so zugetraut hat. Es ist insofern hinreißend. Daran glauben, das ist die Botschaft. Was es aber heißt, alles zu glauben, was man so hört, thematisiert Christian Geier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Sohn wird jetzt bald 4. Muss man, wenn man im Lichte der brachial verdeutlichten Klimabelange alles noch einmal richtig durchdenkt, sich dafür schämen, dass er da ist? Und verbietet sich jedes weitere Kind in diesem Licht von selbst? Die Idee des Kindesverzichts zur Rettung der Welt ist nicht ganz neu. Geier durchdenkt sie in der FAZ noch einmal, um zu folgendem Ergebnis zu kommen. Zum ersten Mal wird aus der anthropologischen Einsicht, dass Leben immer auch heißt, schuldig zu werden und sich in widrigen Umständen einrichten zu müssen, eine misanthropische Nulltoleranz abgeleitet. Das Nichtsein des konkreten Menschen als moralischer Imperativ, um die Gattung vor dem Aussterben zu retten. Der Planet frisst seine Kinder, so Geier. Wem das nun alles wieder zu kompliziert erscheint, der kann sich ja einfach eine Folge Friends anschauen. Da war die Welt noch in Ordnung, es sei denn, man ist Millennial.
Gregor Sander über die Zeitungsfeuilletons mit Wilkos Ode of Joy, einer völlig ironiefreien Platte, wünscht Gabi Wuttke eine gute Nacht.